Ja, mach mal, ist das Angst und mach mal auch so eine Verzweiflung. Du machst was und du siehst kein Ergebnis, ja. Aber ist nicht machen der Ausweg? Also ich glaube, man muss machen, was man kann, ja. Und nicht so viel sich von dem Misserfolg, sage ich schon, runterreißen lassen. Dass ich überlebt habe, niemand kann mir das beantworten. War das Zufall? War das Glück? War das vielleicht auch der liebe Gott? Man kann sich aussuchen. Ich suche mir das Glück aus. Wissen Sie, Hitler hat nicht Antisemitismus ausgedacht, aber Gaskammern, diese Vernichtung, diese Massenvernichtung.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Eva Umlauf. Die Kinderärztin, Psychotherapeutin und Autorin ist eine der jüngsten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. 1942 im slowakischen Arbeitslager Nováky geboren, wurde sie als Kleinkind gemeinsam mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert. Dass sie überlebte, war pures Glück. Der Transport verspätete sich, die Gaskammern waren bereits gesprengt. Nach dem Krieg lebte sie zunächst unter der kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei, bevor sie nach Deutschland kam und sich hier ein Leben aufbaute. Bis heute geht sie in Schulen, spricht mit jungen Menschen und kämpft unermüdlich gegen Antisemitismus und für die Demokratie. In ihrem neuen Buch Genau so fängt es an, beschreibt sie, welche Muster aus der Vergangenheit sie in unserer Gegenwart wiedererkennt und warum sie das zutiefst beunruhigt. Ich wollte von ihr wissen, wie viel Angst ihr die aktuelle politische Entwicklung macht, was transgenerationale Traumata mit unserer Gesellschaft anrichten und warum sie trotz allem nicht aufhört zu kämpfen. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Eva Umlauf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zum zweiten Mal in diesem Format treffen können. Ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns beim nächsten Mal darüber unterhalten können, dass es doch besser geworden ist auf der Welt und irgendwie doch Demokratie aufblüht und wir merken, dass sich die Situation verbessert. Letztes Mal haben wir uns direkt nach der Europawahl getroffen und waren etwas deprimiert von den Ergebnissen. Heute treffen wir uns in einer Zeit, wo Donald Trump die Welt in Atem hält, wo die AfD ja fast immer wieder, je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut, auf dem gleichen Niveau sich bewegt wie die Union und damit mal zweitstärkste, mal den ersten Platz sich teilt mit der Union. Also es ist einiges los. Wir sind kurz vor der Wahl in Ungarn, wo es um die Frage geht, ob Viktor Orban immer noch weitermachen darf mit diesem Wahnsinn oder ob sich da mal was tut. Insofern, ja, spannende Themen, es ist viel los. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, bin gerne da.
Sie haben dieses spannende Buch Genauso fängt es an geschrieben. Und ich habe viel drüber nachgedacht die letzten Tage. Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, fängt es ja gar nicht an. Wir sind doch eigentlich schon mittendrin, oder?
Naja, ich glaube, es fängt schon wieder an, ist die Angst, dass es auch so weiterlaufen kann wie in der Vergangenheit. Ich finde den Titel, es fängt nicht an, aber es geht weiter so. Und es ist schon sehr ähnlich auch unserer Geschichte in der Vergangenheit, die auch so ähnlich angefangen hat. Und weil man die Geschichte kennt, hat man schon Bedenken, dass es auch so weitergehen kann. Also ich meine nicht mit den Gaskammern und so. Das glaube ich nicht, aber trotzdem schon sehr unerfreulich.
Ja, vielleicht keine Gaskammern, aber dennoch, ich hab so die Angewohnheit, in solchen Zeiten mich immer viel mit Hannah Arendt zu beschäftigen. Und die hat ja von einer Abstraktion des Menschen gesprochen und dadurch auch diese Verrohung der Sprache, die damit einhergeht. Und als Donald Trump die Tage gepostet hat, er wird, dass eine ganze Zivilisation sterben könnte. Genau, im Iran. Dann musste ich genau daran denken, weil selbst wenn er es am Ende jetzt nicht gemacht hat, wir werden sehen, was die nächsten Tage passiert, ja. Aber dennoch, es wird alles wieder sagbar. Also wir verschieben konstant, oder diese Menschen wie Donald Trump verschieben konstant die Grenzen des Sagbaren, und wir gewöhnen uns immer weiter daran, dass das irgendwie so ein normaler Arbeitsalltag oder ein genereller normaler Alltag ist. Und niemand steht wirklich auf und sagt etwas dagegen.
Ich meine, seine Sprache ist sowieso nicht präsidial, würde ich sehr milde ausdrücken. Er hat so eine primitive Sprache. Er hat einen Ausdruck, wie ein 3-4-jähriges Kind spricht, nur gut und böse und wir werden sie bestrafen. Also das ist einfach eine Sprache, die für mich ein Präsident überhaupt nicht gepflegt, überhaupt nicht intelligent, überhaupt nicht diplomatisch. Er sagt, er wird schon sehen, er droht ununterbrochen, er ist unzuverlässig, ändert seine Meinung. Also man ist so selber verunsichert von diesem mächtigsten Mann der Welt. Man muss sich vorstellen, warum sagen die nichts dazu? Weil die Leute Angst haben, Angst vor seiner Macht, Angst vor seinen Ausbrüchen. Er ist für mich, also ich könnte auch ein paar medizinische Diagnosen hier auch von meinem Beruf sagen, aber das nutzt alles nichts. Also wir kommen nicht weiter, wir wissen nicht, an was wir sind, nie mit ihm. Also das ist heute so und morgen total anders. Und das ist auch etwas, was Angst macht und Kontrollverlust. Man weiß nicht, womit man rechnen kann.
Ja, es ist so ein bisschen, es gibt manchmal Autofahrer, die können nicht so konstant auf dem Gaspedal bleiben, und dann sitzt man die ganze Zeit irgendwie so im Auto, weil die dann immer wieder beschleunigen und bremsen und beschleunigen.
Und wenn die auf Rot kommen, dann kriegen die Wutanfall.
Genau.
Ja.
Und so ähnlich ist das eigentlich. Es geht die ganze Zeit vor und zurück und vor und zurück, und man weiß irgendwie gar nicht, was wirklich passiert, was wieder nur irgendeine Ankündigung ist. Was dabei passiert, wir stumpfen immer weiter ab. Also wir empören uns nicht mehr so. Wenn ich überlege, wenn vor 10 Jahren noch jemand gesagt hätte, er möchte ein westlicher, demokratisch gewählter Präsident, vor 10 Jahren gesagt hätte, er möchte eine ganze Zivilisation auslöschen oder droht es an, dann, also zumindest bilde ich mir ein, dass wir dann durchaus einen Aufschrei gehabt hätten, dass Menschen vielleicht sogar auf die Straße gegangen wären. Und jetzt ist es so eine beiläufige Nachricht am Nachmittag.
Ja, weil wir eben auch nicht für ganz normal betrachten. Ich glaube nicht, dass wir verstummen, aber ich glaube, wir resignieren. Wir resignieren und denken, was du sagst, ist sowieso unnötig. Und wenn jemand von seinen Leuten, die sagen gar nicht sowieso, und wenn man seine Sprecherin hört, was sie über den Chef sagt, dass sie spricht schon viel kultivierter als er. Also er braucht jemanden, der für ihn spricht. Und wenn er dasselbe in die Hand nimmt, dann ist das eine Sprache, die nur Drohungen ausspricht, nur Bestrafungen. Also der Mann hat keine Erziehung, der Mann hat keine Kultur, der Mann umgibt sich mit Gold und ist no king, ja. Also so benimmt er sich aber nicht und er strahlt Angst aus. Was könnte er mir antun, uns antun, der ganzen Welt antun?
Glauben wir denn manchmal noch zu sehr, dass das Ende der Demokratie mit so einem großen Knall kommt? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir warten immer auf so einen großen Knall und dann ist es vorbei und dann tun wir was, statt zu erkennen, dass eine Demokratie ja immer leise stirbt. Also es ist ja Schritt für Schritt diese Verschiebung.
Meinen
immer
Sie wieder Wahl?
Ja, ja, aber also es ist, wir also mich persönlich macht es wahnsinnig, wie ruhig wir alle sind. Und gleichzeitig merken wir von Jahr zu Jahr, dass sich die Dinge verschieben, dass es inzwischen völlig normal ist, dass eine AfD bei, ich glaube, irgendwo Mitte 20% liegt.
Gestern 26%, genau wie CDU, CSU zusammen.
Ja.
Also gleich.
Ja.
Was heißt das? Und die SPD 12%.
Ja.
Und von der FDP spreche ich gar nicht, weil man gar nicht sieht, wie tief gesunken sie ist.
Ja, aber also wir machen ja nichts. Also ich.
Und was meinen Sie, dass wir
also
machen sollen?
Ich glaube, also man könnte auf die Straße gehen, man könnte, wir alle sind die ganze Zeit in sozialen Netzwerken unterwegs. Wir
können, Sie, ich nicht.
Gut.
Aber gut, was ich meine, auf die Straße gehen ist, glaube ich, für mich schon ein Zeichen für denselbe, aber gebracht hat das bis jetzt nichts. Also ich gucke immer auf das Ergebnis. Ich will auf die Straße gehen, aber nur wenn das was bringt. Weil ich habe ja auch von diesem Massenmachmal kein gutes Gefühl. Aber ich finde, wir kämpfen auf allen Fronten, trotz allem. Wir können sich die Europa anschauen, die östliche Europa. Sie haben über Orban gesprochen. Was passiert, wenn er nochmal gewinnt? Das ist das Problem. Und ich finde, dass unsere europäische Struktur ist dann abhängig von solchen Orbans und Fizzos, das ist ja meine alte Heimat, die dann immer querschießen, immer polarisieren, immer spalten. Und das haben wir in Italien, in Frankreich und in allen europäischen Ländern. Allen. Da können Sie gucken. Wenn jemand fragt, wie kannst du noch in Deutschland leben, da habe ich gesagt, bräuchte einen guten Rat, wohin?
Das stimmt, ja. Aber haben Sie denn ein Rezept oder eine Idee, was tatsächlich helfen könnte?
Man macht viel. Also ich spreche von mir. Und ich gehe in die Schulen zu jungen Leuten. Jetzt werde ich noch mehr gehen, um mit ihnen zu sprechen und die zu überzeugen, dass wir eine Demokratie haben, die sehr fragil ist, sehr verletzlich, sehr anfällig. Und was passiert, wenn wir den Diktatoren einfach freien Feld überlassen. Von der anderen Seite hat man den Eindruck, dass man macht und arbeitet und die Ergebnisse sind, dass die AfD-Zahlen steigen. Also die Frage ist, was würde passieren wirklich, wenn wir gar nichts machen? Ob sie auch noch vielleicht mehr steigen? Ich verstehe auch nicht, dass man nicht mal versucht, die AfD zu verbieten. Ich bin dafür. Ich bin, dass man es versucht. Dann kriege ich Antworten. Bei der MPD hat das auch nicht geklappt. Gut, aber MPD ist weg. Ja, und ist trotzdem weg. Aber ich glaube, dass man das machen muss. Wir haben Juristen. Wir müssen uns zusammentun. Auch, ja, und die sind immer größer. Ja, wenn wir nichts machen, werden die immer noch größer. Also ich bin schon für ein Verbot, für richtige Bestrafung für diese Parolen, was sie verbreiten. Dass man die mal sagt, dass man das bewusst macht. Das ist nicht nur Protest, diese Zahlen. Was man sagt, sind Protestwähler in der ehemaligen DDR und das ist alles Protest, weil sie nicht zufrieden sind. Wie oft war man auch nicht so ganz zufrieden und nie hat man recht. So recht, meine ich, wie Franz Josef Strauß gesagt hat. Von uns mehr Recht darf nicht geben. Und das ist jetzt auf jeden Fall sehr viel. Und die Prozente, natürlich, man kann optimistisch sein und sagen, ja, okay, dann haben wir 26%, aber der Rest ist doch demokratisch. Aber das wächst und die Leute wählen die jungen Leute, man hat richtige Analysen von den Wahlen und man, also ich bin immer mehr überrascht, dass das möglich ist. Immer wundere ich mich noch. Nehme ich das auch nicht so selbstverständlich. Aber ich finde, wenn jeder von uns macht, was er kann, dann muss man mehr sehen. Man muss sich engagieren, jede Einzelne. Sonst gehören wir der Katz, wie man sagt.
Sie haben vor gar nicht so langer Zeit Brief an Friedrich Merz geschrieben und ihn auch dafür kritisiert, dass er ja AfD-Themen aufgreift, dass er damals dann auch die Stimmen der AfD in Kauf nehmen wollte. Warum fällt es denn Politikern und Politikerinnen gerade in der aktuellen Regierung, gerade auch bei der Union, so schwer zu verstehen, dass es keine gute Idee ist, die Themen der AfD immer wieder zu klauen, zu klonen, zu instrumentalisieren, in der Hoffnung, dass man diese AfD-Wähler damit zurückgewinnen könnte?
Also ich habe noch einen anderen Verdacht. Ich bin nicht sicher, ob die doch nicht planen, die bleiben und wir koalieren mit denen. Und wenn die in die Regierung kommen, dann können wir uns an den Haaren raufen. Also das ist nicht nur, also für mich ist das der Verdacht so, dass man vielleicht denkt, okay, wenn die Mehrheit nicht machbar ist, na ja, dann muss man ins Bittere zu beißen. Und das ist dann sowieso das Ende. Wenn die noch in der Regierung sind, wenn wir einen Ministerpräsidenten haben. Und damit rechnen die.
Jetzt sind das doch alles Männer, vor allem Männer, muss man ehrlicherweise in dem Fall sagen, aber auch Frauen. Auch in der Union gibt es Frauen, die da sehr in die Richtung argumentieren. Aber das sind doch alles gebildete Menschen. Die haben doch in der Schule alle mal gelernt, was damals in Deutschland passiert ist. Die haben die Zeit nach dem Krieg mitbekommen. Die haben mitbekommen, wie viele...
Die sind alle nach dem Krieg geboren.
Genau.
Und irgendwie ist es der Unterricht, der Geschichtsunterricht in Deutschland nicht gut gelaufen. Also wenn man jetzt fragt, ich habe in Berlin ein Gymnasium, habe ich gelesen, das waren Schüler ungefähr 16 Jahre alt, die in israelische Botschaft waren und da war ich gerade in Berlin. Und die Lehrerin hat gesagt, die haben eine Stunde Geschichte, Unterricht Geschichte in der Woche und der Lehrer kann aussuchen, welche Geschichtszeit man sich auswählt. Das heißt, ob der Steinzeit oder Mittelalter aussucht, ist in seiner Macht. Er hat keine Fortschritt, das müssen wir durchnehmen und wir müssen sich mit diesem und diesem mehr befassen. Man kann da flexibel sein, auch an der politischen Lage, was man braucht. Und dann finde ich, was zu Hause passiert in den Familien, da wissen wir auch nicht viel.
Das stimmt. Aber gerade ein Friedrich Merz ist ja ein gebildeter Mann, der das irgendwie verstehen müsste, der hier bei der Öffnung der Synagoge in der Reichenbachstraße mit Tränen in den Augen auf der Bühne stand und eine Rede gehalten hat. Und ausgerechnet er greift immer wieder fremdenfeindliche Themen auf. Man muss es ja wirklich so sagen, gerade jetzt auch wieder vor 2 Wochen im Bundestag, wo er gemeint hat, die rund um den Fall mit Colin Fernandez, wo er dann gemeint hat, es sind ja vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund, die sowas machen. Ich mir gedacht habe, es kann das nicht sein.
das ist irgendwie, die Gedanken gehen die falschen Wege. Also damals im Bundestag, er war noch nicht Kanzler und er hat das als Probeabstimmung gemacht, aber er hat es gemacht. Das war schon die Generalprobe, ja? Und also, dass er nicht geantwortet hat, das hat mich nicht beleidigt, weil die Süddeutsche hat es gedruckt, ja. Und das haben viele Leute gelesen und ich habe viel positive Antworten bekommen. Und bis jetzt, also das ich dachte, die tun mir in die Lesebriefe, wissen Sie, so ein Stück. Und ach ja, die ist aus Planeck und die ist aus. Also eine, die das alles nicht so ernst nimmt. Aber es war schon von mir auch ein Stück Wut, dass ich mir gedacht habe, das werde ich jetzt schreiben, was immer auch passiert.
Sie haben die Folgen von dem, was passiert, wenn man nicht aufpasst, ja hautnah miterlebt. Sie haben Auschwitz überlebt, Sie haben das Arbeitslager davor überlebt. Sie sind, ja, kann man schon so sagen, schwer krank aus Auschwitz befreit
sehr
worden.
Sehr krank. Todkrank.
Haben es trotzdem überlebt und Sie haben, ihr Leben ist eigentlich so ein, ich glaube, die Überschrift könnte man wahrscheinlich nehmen und sagen, trotz alledem sitzen Sie heute hier und sind fit und energiegeladen, schreiben Bücher, kämpfen für Demokratie und gegen Antisemitismus. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich so sehr auch einsetzen für das, was wir eigentlich alle bewahren sollten. Aber dennoch habe ich manchmal das Gefühl, wir kämpfen da irgendwie alle so gegen Windmühlen und es verschiebt sich trotzdem immer weiter. Wie viel Angst macht Ihnen das?
Ja, manchmal ist das Angst und manchmal auch so eine Verzweiflung. Du machst was und du siehst kein Ergebnis, ja? Aber ist Nichtmachen der Ausweg? Also ich glaube, man muss machen, was man kann. Ja? Und nicht so viel sich von dem Misserfolg, sage ich schon, runterreißen lassen. Es sind kleine Schritte. Die Leute, die zu den Lesungen kommen, sind natürlich nicht die, die bei der AfD sind. Ja, die gehen nicht. Die mich einladen, die Lehrer, die mich einladen, die machen mir Hoffnung, weil die haben die jungen Leute jeden Tag vor sich. Und da hat man nicht dieses Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und du machst was umsonst. Wenigstens paar. Schritt pro Schritt, man schleppt sich wie eine Schnecke nach vorne.
Wenn Sie mit diesen vielen jungen Menschen auch sprechen, stimmt Sie das optimistisch? Also Charlotte Knobloch hat zu mir ganz oft gesagt, warten Sie mal, die jungen Menschen, die sind politisch interessiert und die wollen das verstehen, die sind da, die Generation, die kommt, in die setzt sie große Hoffnung. Geht's Ihnen da ähnlich?
Mir geht's ähnlich, wobei ich vielleicht doch nicht so optimistisch bin. Ich bin vielleicht auch ein bisschen später dran und die Entwicklung ist nicht so, aber es werden, ich möchte sagen, man muss bei den Lehrern anfangen. Ja, weil die haben die Kinder in dieser Hand, in dieser Erziehung Hand. Und es gibt engagierte Lehrer und es gibt sie. Es gibt viel zu wenig, ja, am Ende. Also es ist natürlich, gehen wir und versuchen mit der jungen Generation, weil das ist die, das ist ihre Zukunft, die Zukunft der Schüler. Wenn sie 18 sind, wählen dieselbe. Und ich meine, es ist die Zukunft meiner Enkelkinder, meiner Kinder. Ich mit 83 Jahren, wissen Sie, okay, man hat ein paar Jährchen hoffentlich, aber das ist nicht mehr die Zukunft, wo man den Beruf lernt, wo man entscheidet, ob man Kinder kriegt und Familie gründet. Das ist eine andere Abteilung, aber wenigstens man kann was geben an Erfahrung, an dem, was man selber erlebt hat und wohin das führt. Dass ich überlebt habe, niemand kann mir das beantworten. war das Zufall, war das Glück, war das vielleicht auch der liebe Gott. Man kann sich aussuchen. Ich suche mir das Glück aus. Ja, Glück, dass der Zug nach Auschwitz sich verspätet hat. 3 Tage über meinen sofortigen Gaskammergang nicht mehr möglich. Das war nicht mehr möglich, weil die waren schon gesprengt und haben nicht funktioniert. Sonst, aber warum das war, weiß man nicht.
Sie haben Ihr ganzes Leben bis heute, muss man dazu sagen, als Psychotherapeutin auch gearbeitet, haben sich viel mit Trauma beschäftigt, hatten auch mit vielen Menschen zu tun, die ja viel Trauma auch aus der eigenen Familie mitgenommen haben. Ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, ich weiß noch nicht, wann es rauskommt, über dysfunktionale Familien und was da so alles drin steckt. Habe mich die letzten 5 Jahre sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und natürlich eben auch dieses große Thema transgenerationale Traumata. Gerade auch in meiner Generation, meine Elterngeneration, die Eltern hatte, die im Krieg was auch immer erlebt haben. Die meisten haben ja gar nicht erst darüber gesprochen, was denn passiert ist. Und das natürlich alles mitbekommen haben und so ein tiefes unterbewusstes, mindestens unterbewusstes Gefühl von Überforderung, von Traurigkeit, von Wut in sich tragen. Wenn Sie da mal fachlich drauf schauen, auch mit Ihrer Erfahrung, was können wir denn da wirklich machen, um diese Kriegstraumata, diese Traumata aus dieser Zeit endlich mal loszuwerden?
Sie meinen jetzt auf der Täterseite?
Ja, auf beiden Seiten, ehrlicherweise.
Ja, die Traumata sind natürlich auf den beiden Seiten. Ich meine, wir haben etwas über 80 Jahre nach dem Krieg, aber wir haben auch, Hauptsache in den Täterfamilien hat man geleugnet und vor allem geschwiegen. Und dieses Schweigen war wie ein Geschwür, was sich mit Eiter gefühlt hat, ja. Und man muss endlich mit den Nachkommen sprechen und die Wahrheit sagen, die sie in sich tragen. Und vielleicht trauen sie sich nicht mehr, die alten Eltern, oder sind die gar nicht mehr da, auszufragen. Aber jetzt gibt es verschiedene Initiativen. Die Archive werden geöffnet, veröffentlicht. Also wer will, kann erfahren, was in der und der Familie. Haben Sie das gewusst, dass es jetzt in der Presse war? Gestern sogar. Das hat mich sehr gefreut. Aber es sind ja natürlich 80 Jahre dazwischen. Warum der Onkel ohne Bein nicht mehr mit dem Enkel Fußball spielen konnte. Es gibt sehr viel Schweigen. Und Schweigen in diesen, was ist die Psychotherapie? Psychotherapie ist wirklich, hat man schon Redeheilung dazu gesagt. Also man hat gesprochen. Man hat gesprochen, was einem durch den Kopf und Herz geht. Und es ist nicht zu spät. Und man muss sich damit befassen. Wenn man ein Archivblatt mit den Namen, den Familienmitglied und mit seiner Charge und mit allem, was die angerichtet haben. Wissen Sie, Hitler hat nicht Antisemitismus ausgedacht, aber Gaskammern, diese Vernichtung, diese Massenvernichtung, beschlossen an der Wannsee-Konferenz, wenn man sich da vertieft, so eine Perversion war bis dahin nicht. Das ist unbeschreiblich. Was da, je älter ich bin, wie konkret man sich das vorstellt. Was spürte die Mutter, die ein Kind auf den Arm hatte und in die Gaskammer ging? Steht auch hier drin, was spürt eine Mutter in Auschwitz an der Rampe, wenn sie ein Kind hat sie hier und im 4. Monat schwanger ist mit dem anderen wie meine Mutter? Das ist das. Das Emotionale muss man tatsächlich auch übertragen können an die anderen, was man tut.
Sie haben als kleines Kind Auschwitz erlebt. Sie haben keine richtig bewussten Erinnerungen daran. Sie haben aber später auch immer wieder gemerkt, wie Themen hochkamen, dass es ihnen zum Beispiel immer tendenziell ein bisschen kälter ist, weil sie auch in der friere. Kälte auch.
Ja, deswegen bin ich heute bestimmt zu warm angezogen auch.
Also das sind ja Dinge, die stecken tief in einem drin, auch wenn man sich vielleicht bewusst nicht mehr daran erinnern kann. Und man bekommt das auch nicht los. Man kann eigentlich nur lernen, damit umzugehen. Und
man wird das nicht los, weil man kann das nicht ungeschehen machen. Ich meine, man kann nicht Auschwitz ungeschehen machen. Aber man kann das annehmen als Teil meines Lebens und versuchen, damit zu leben. Und diese Annahme, das gehört zu mir, das ist ein Teil meines Daseins. Das war nicht nur Auschwitz. Ich hatte nach der braunen Diktatur, die rote Diktatur gelebt. Und jetzt komme ich nach Deutschland und wir hatten gute Jahre, wirklich gute Jahre. Und konnten das Judentum frei leben, ob wir wollten oder weniger wollten. Es blieb jedem überlassen. Und was haben wir hier? Jüdische Einrichtungen jetzt unter Polizeischutz, wo die Schule und Kindergarten ist. Und es ist für die Kinder auch nicht schön, dass sie ewig schauen, dass sie von Polizei geschützt sind. Aber tun sie das nicht. Das können wir uns nicht leisten. Und deswegen ist das nötig und wir sind froh, dass wir das haben.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass wir, gerade wenn es um Psychotherapie geht in dieser Gesellschaft, in der wir leben, oft so ein vollkommen falsches Bild davon haben, was das eigentlich ist. Also dass viel zu viele Menschen immer denken, ich gehe dann da irgendwo hin, ich mache eine Therapie und dann ist der Schmerz weg und alles ist erledigt.
Das ist auch, es gibt keine Wunderpille.
Es ist aber eigentlich ein Werkzeugkasten.
Es ist nicht mal Werkzeug, es ist ein Prozess, dass man versteht, was mit einem passiert ist und warum man so ist, wie man sich. Man versteht sich selber. Wir machen nicht Auschwitz, das verschwindet nicht. Die Toten verschwinden nicht. Aber man muss mit denen leben. Und das ist manchmal nicht einfach. Und das ist das Trauma. Und die Täter haben auch ein Trauma. Und wir wollen nicht, dass sich dieses Trauma noch triggert und nochmal kommt. Weil Diktatoren, die weiter an der Macht bleiben oder nochmal neu gewählt werden, verbessern diese Situation nicht.
Ich habe ja immer das Gefühl, dass, also ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, wo eigentlich dieser Hass herkommt. Weil es gibt keine logische Erklärung dafür.
Meinen warum, Sie der Hass auf die Juden oder welchen?
Der Hass auf Juden, der Hass auf Fremde in jeglicher
auf
Form.
Minderheiten. Auf Minderheiten.
Also auch hier Charlotte Knobloch hat mal schön gesagt, das ist eigentlich Antisemitismus ist ein schönes Wort, aber eigentlich ist es ja Menschenhass.
Absolut ist
also
es Menschenhass.
Es ist ja nicht greifbar. Man sucht sich halt irgendwie so eine Gruppe aus, ob das jetzt am Ende die Juden sind oder ob es
Homosexuelle sind.
Oder die Syrer oder
Sinti,
was auch immer.
Und Roma sind. Genau. Immer sind das die Minderheiten, die anders sind als dieselbe. Und dann ist das schon, das muss man eliminieren. Ja, also das ist, also ich finde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir müssen lernen, nicht nur rein rassig zu sein. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, ja.
Es ist natürlich, je tiefer man da reingeht und je mehr man verstehen möchte, wo das eigentlich herkommt. Ich bin da auch noch nicht am Ende angekommen, aber ich habe mal das Gefühl, es ist ja irgendwie eigentlich immer so ein abstraktes Gefühl von Angst, was die Menschen da empfinden. Angst um den eigenen Wohlstand, Angst um die eigene Sicherheit, Angst um, das sind ja wirklich ganz simple Urgefühle, die da irgendwie so getriggert werden.
Als primitive Gefühle.
Genau.
Angst ist nicht so primitiv, aber auch Neid. Neid auf dem, der hat mehr als ich habe. Und eigentlich sollte ich das auch haben. Und wenn nicht, dann muss ich mir das mit Gewalt holen. Auch diese Aggression. Was passiert, wenn eine sitzt an dem jüdischen Denkmal in Berlin und kommt da ein anderer und meint, das ist mein Feind und tut ihm Messer in die Rippen rein. Also da denkt man sich, was ist denn los, ja? Oder einer kauft sich keine Fahrkarte und tötet den Kontrolleur. Also das ist ja, da kommen wir mit der Logik überhaupt nicht hin.
Sind wir vielleicht manchmal so ein bisschen arrogant? Ich weiß nicht, ob es genau das richtige Wort ist, aber sind wir manchmal vielleicht ein bisschen zu arrogant und glauben, dass wir ja so wahnsinnig zivilisiert und entwickelt sind als Menschen in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir gar nicht wahrnehmen oder zu verdrängen versuchen, dass die Wahrheit manchmal dann doch etwas primitiver ist, wenn es um eben Ängste, um Neid, um solche Gefühle, solche niederen Gefühle eigentlich
ja,
geht?
Ja, wir sind vielleicht arrogant, so sieht das aus, aber das war ja schon beim Hitler. Der hat gesagt, wir sind die Übermenschen, wir sind die Rasse, die gute Rasse mit blonden Haaren und blauen Augen und die alle anderen sind Dreck und die müssen wir ermorden, weil die nicht rein rassig sind. Ja? Dieses rein rassige ist und dieses Übermenschliche, da kann man auf die anderen von oben schauen und sagen, das ist Ungeziefer, die müssen wir vernichten. Also diese Entmenschlichung des Menschen, finde ich, das ist sehr. Das hilft sehr, wenn man das ins Hirn kriegt, den anderen von oben bis zur Ermordung eliminieren.
Sie haben eben dieses Buch, genauso fängt es an, geschrieben, als Appell an alle, die es lesen. Sie bekommen dafür gerade sehr viel positive Rückmeldungen, geben viele Interviews, bekommen dadurch auch für das Buch und für Ihre Geschichte sehr viel Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Wie geht's Ihnen denn damit? Also stimmt es Sie optimistisch, dass es so viel Interesse dann doch am Ende gibt, gerade in diesen Zeiten, und Sie dadurch auch nochmal besser erzählen können, was Ihnen wichtig ist?
Also ich glaube, dass die Zeit reif war für dieses Buch, was es in den richtigen Moment kam, wo die Situation brenzlig ist. Und deswegen macht mir das schon sehr viel Freude, auch wenn ich positives Echo bekomme. Und das ist jetzt in mehrere Bücher, die in diese Richtung gehen. Und ich finde, wenn ich sehe, dass man das leicht liest und wenn man das doch, man muss nicht 400 Seiten dafür, und das sind gerade diese Sachen in dieser schweren Zeit, dann macht mir das Hoffnung. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin sicher, jeder liest und jeder sagt, die hat recht, also das ist nicht so. Aber auch die paar, die zu den paar kommen, die ich sonst erwische, ist gut.
Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg ganz, ganz viel Erfolg. Weiterhin. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich Sie sehe und merke, wie viel Power da auch noch dahinter steckt, dass Sie auch nicht aufgeben. Ich muss zugeben, ich habe manchmal Momente, wo ich mir denke, es muss doch jetzt mal irgendwas Positives passieren, dass sich dieses Thema mal wieder zurückschraubt und nicht immer weiter die Schlinge sozusagen zuzieht. Deshalb danke für alles, was Sie da machen. Danke auch für dieses Buch, dass Sie das geschrieben haben und da gerade auch so viel unterwegs sind. Und ich hoffe ja, dass wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dass wir dann sagen, es ist doch besser geworden. Das wäre irgendwie schön.
Da hoffen wir beide.
Mhm. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.